Wissenshelden. Der Podcast, der spannendes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sorgfältig recherchiert und in jeder Folge ein neues Thema zum Mitdenken. Und damit willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Themen aus dem Weltgeschehen und echtes Wissen, das euch weiterbringt. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zuallererst gibt es eine Triggerwarnung von mir. In dieser Folge geht es um ein Attentat auf einen Präsidenten. Dabei sprechen wir über Gewalt, Tod und die Ereignisse rund um seine Ermordung. Wenn dich solche Themen also belasten oder dir unangenehm sind, dann höre diese Folge am besten gemeinsam mit jemandem an oder überlege dir, ob du jetzt weiterhören möchtest. Aber ich kann euch versprechen, es wird super interessant, denn wir sprechen heute über den Mord an John F. Kennedy. Und was das Ganze so interessant macht, ist, dass es eine offizielle Version über dieses Attentat gibt, aber es gibt etliche zusätzliche Theorien und Verschwörungstheorien und die schauen wir uns heute mal genauer an. Wir steigen auch direkt ein. Stell dir vor, du stehst an einer Straße in einer amerikanischen Großstadt. Die Sonne scheint, Menschen lachen und winken, sie halten Kameras hoch und es wirkt fast wie ein Volksfest. Und dann fährt eine offene Limousine vorbei. Darin sitzt der Präsident der Vereinigten Staaten. Neben ihm sitzt seine Frau, ganz elegant gekleidet und auch freundlich lächelnd. Und plötzlich fallen Schüsse. Menschen schreien, sie ducken sich. Manche glauben zuerst an Feuerwerkskörper, doch in der Präsidentenlimousine bricht Chaos aus. So geschah es am 22. November 1963 in Dallas, Texas. An diesem Tag wird John F. Kennedy erschossen. Mitten am helllichten Tag, vor laufenden Kameras und vor den Augen der Öffentlichkeit. Ein Ereignis, das nicht nur die USA erschüttert hat, sondern tatsächlich die ganze Welt. Und deswegen schauen wir uns in dieser Woche genau an, wer dieser Präsident eigentlich war. Warum er so beliebt war, denn das war er tatsächlich. Und warum beschäftigt uns sein Tod bis heute? Kapitel 1. Wer war John F. Kennedy? John Fitzgerald Kennedy, kurz JFK genannt, wird 1917 in eine sehr reiche und einflussreiche Familie geboren. Sein Vater hat schon immer große politische Pläne für seine Kinder und in der Familie Kennedy gehören Macht, Ehrgeiz und die Öffentlichkeit praktisch zum Alltag. Schon früh wird klar, dass diese Familie ganz nach oben möchte. Und nach außen wirkt sie fast perfekt. Alle sind erfolgreich, elegant, einflussreich, eine echte politische Dynastie. Aber hinter diesem Bild gibt es auch tragische Geschichten. Eine davon betrifft zum Beispiel seine Schwester Rosemary. Sie hat als Kind Lernschwierigkeiten, etwas, das damals kaum verstanden wird und in einer so öffentlichen Familie als großes Problem gilt. 1941 entscheiden ihr Vater und Ärzte sich dann für eine damals ganz neue Operation, eine sogenannte Lobotomie. Und an der Stelle möchte ich einen ganz kleinen Abstecher mit euch machen. Ich würde gern mit euch über eine Lobotomie sprechen. Eine Lobotomie war eine medizinische Operation am Gehirn, die vor allem in den 30er und 40er Jahren durchgeführt wurde. Ärzte haben damals tatsächlich geglaubt, dass man damit psychische Krankheiten oder auffälliges Verhalten behandeln könnte. Bei dem Eingriff wurden gezielt Nervenverbindungen im vorderen Teil des Gehirns, nämlich an den Frontallappen, durchtrennt. Der Bereich im Gehirn ist unter anderem für Persönlichkeit, Entscheidungen und Gefühle ganz wichtig und viele Ärzte hofften, dass Patienten dadurch ruhiger und in Anführungsstrichen stabiler werden würden. Tatsächlich hatte die Operation aber oft ganz schwere Nebenwirkungen. Viele Betroffene verloren danach einen großen Teil ihrer Persönlichkeit oder sogar ihre geistigen Fähigkeiten. Manche konnten danach nicht mehr selbstständig leben. Erst viel später erkannte man, wie riskant und problematisch diese Methode war. Heute wird die Lobotomie deshalb überhaupt nicht mehr angewendet und ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie sich das medizinische Wissen im Laufe der Zeit verändert hat. Das wäre nämlich heute alles undenkbar. Und so ist es leider eben auch der Rosemary ergangen. Und der Eingriff verändert ihr Leben ganz dramatisch. Danach kann sie nicht mehr selbstständig leben und verbringt viele Jahre abgeschirmt in Pflegeeinrichtungen. Warum erzähle ich euch das? Weil hier geht es ja gar nicht um Rosemary, hier geht es um John F. Kennedy. Ich erzähle euch das, weil diese Geschichte zeigt, dass hinter dem Glanz der Kennedy-Familie auch ganz viele schwierige Entscheidungen und echte Schicksale standen. Auch John selbst hat gesundheitlich große Probleme. Er leidet unter starken Rückenschmerzen und mehreren chronischen Krankheiten. Er ist oft im Krankenhaus und er nimmt auch viele Medikamente. Nach außen hin wirkt er trotzdem wie der perfekte junge Politiker. Er wirkt sportlich, charmant und sehr selbstbewusst. Und genau dieses Bild begeistert sehr viele Menschen damals. Kapitel 2. Vom Kriegshelden zum Präsidenten. Im Zweiten Weltkrieg dient Kennedy als Marineoffizier. Als er in einem Patrouillenboot unterwegs ist und dieses angegriffen wird, rettet er Teile seiner Mannschaft. Eine Geschichte, die ihn in den USA bekannt macht. Besonders bekannt ist, dass er einen schwer verletzten Kameraden mehrere Stunden lang durchs Meer zog, indem er dessen Rettungswestengurt zwischen die Zähne nahm. Die Männer wurden erst Tage später gerettet, aber diese Geschichte machte Kennedy in den USA zu einem Kriegshelden und half später seiner politischen Karriere. Zuerst wird er Abgeordneter im Repräsentantenhaus und dann Senator für den Bundesstaat Massachusetts. Und schließlich kandidiert er 1960 für das Präsidentenamt und er gewinnt knapp. Mit nur 43 Jahren wird er der jüngste gewählte Präsident in den USA. Für viele Menschen steht er für etwas Neues, für Jugend, Aufbruch und für Hoffnung. Und Hoffnung brauchen die Menschen damals, denn das Ganze passiert mitten im Kalten Krieg, einer Zeit großer Angst vor einem Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion. Dazu kommen wir gleich nochmal. Kapitel 2. Jacqueline Kennedy. Mehr als nur First Lady. An seiner Seite steht Jacqueline Kennedy, meist einfach nur Jackie genannt. Sie ist gebildet, sie spricht mehrere Sprachen, sie interessiert sich für Kunst und Geschichte und schnell wird sie zu einer internationalen Stilikone. Doch sie macht mehr als nur an seiner Seite zu repräsentieren. Sie lässt das Weiße Haus restaurieren, sie macht seine Geschichte sichtbar und sie führt sogar Fernsehrundgänge durch die Präsidentenresidenz. Millionen Menschen sehen zum allerersten Mal, wie es da drin überhaupt aussieht. Und gleichzeitig lebt sie ständig im Rampenlicht unter enormem Druck. Es kursieren immer wieder Gerüchte über Kennedys Privatleben, die seine Frau belasten. Es werden damals immer wieder Stimmen laut, die über angebliche Affären des Präsidenten sprechen. John und Jackie hatten auch Kinder, aber ihr Familienleben war von schweren Verlusten geprägt. Ihre erste Tochter wurde tot geboren und ihr jüngster Sohn Patrick starb nur 2 Tage nach seiner Geburt im Jahr 1963. Die beiden überlebenden Kinder, Caroline und John Jr., standen schon früh im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Besonders berühmt wurde ein Foto, auf dem der kleine John Jr. beim Begräbnis seines Vaters salutiert. Ich habe euch in die Shownotes auch einen Link reinkopiert. Da könnt ihr auf einen Sternartikel klicken. Da gibt es ein Foto von John und Jackie. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie die beiden aussahen. Kapitel 4. Kennedys Präsidentschaft zwischen Hoffnung und Krise. Kennedys Amtszeit war zwar nur kurz, aber sie war extrem intensiv. Die wohl gefährlichste Situation damals war die Kuba-Krise. Um zu verstehen, warum die Kuba-Krise so gefährlich war, müssen wir uns anschauen, was damals politisch mit den USA und der Sowjetunion los war. Die Sowjetunion war früher ein Zusammenschluss aus mehreren Staaten wie Russland, die Ukraine, Belarus, Georgien und Armenien und noch einige mehr. Und sie stand unter kommunistischer Führung. Auf den Kommunismus komme ich gleich nochmal zurück. Jedenfalls standen sich die USA und die Sowjetunion damals im sogenannten Kalten Krieg gegenüber. Das war kein direkter Krieg mit Soldaten, sondern ein jahrelanger Konflikt zwischen diesen zwei Supermächten, die auch noch völlig unterschiedliche politische Systeme hatten. Die USA standen für die Demokratie. Bei der Demokratie, die wir hier von uns auch kennen, entscheidet die Bevölkerung, also wir alle, durch freie Wahlen, wer regiert. Es gibt grundlegende Rechte wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Mitbestimmung, die alle als wichtig betrachtet werden und geschützt sind. Die Sowjetunion hingegen stand für ein kommunistisches System. Der Kommunismus ist eine politische und wirtschaftliche Idee, nach der alle Menschen möglichst gleich leben sollen. Das hört sich oberflächlich schon gerecht an, allerdings ist es in vielen kommunistischen Ländern und leider auch in der Sowjetunion so gewesen, dass die politische Macht bei einer einzigen Partei oder sogar einer einzigen Person liegt und die Wirtschaft so kontrolliert wird, dass eine soziale Gleichheit besteht. Eben damit soziale Unterschiede zwischen reichen und armen Menschen verschwinden. Das sind also zwei im Wesen völlig gegensätzliche Großmächte und beide Seiten misstrauen sich stark und versuchen weltweit Einfluss zu gewinnen. Gleichzeitig besaßen beide Länder Atomwaffen und genau das machte die Krise besonders gefährlich, denn ein direkter militärischer Konflikt hätte sehr schnell zu einem Atomkrieg führen können. Und vor diesem Hintergrund wird vielleicht ein bisschen klar, warum die Ereignisse rund um Kuba die Welt damals ganz stark in Atem hielten. Die Sowjetunion stationierte nämlich Raketen auf Kuba, nur etwa 150 Kilometer von den USA entfernt. Damit waren große Städte in den USA durch diese Raketen erreichbar und plötzlich stand die Welt am Rande eines Atomkriegs. Kennedy entschied sich damals für eine Seeblockade anstatt eines direkten Angriffs. Nach einigen extrem angespannten Tagen kam es zu einem Deal. Die Sowjetunion zog ihre Raketen ab und die USA griffen Kuba nicht an und bauten selbst Raketen ab. Viele sahen darin einen Moment, in dem Kennedy einen sehr kühlen Kopf bewahrte. Viele haben das damals bewundert, denn die Situation hätte auch ganz stark eskalieren können und wir hätten heute eine ganz andere Geschichte. Ein weiteres wichtiges Thema war die Bürgerrechtsbewegung. Schwarze Amerikaner kämpften damals für die gleichen Rechte wie die Weißen und Kennedy begann, diese Forderungen stärker zu unterstützen. 1963, das war etwa 2 Jahre, nachdem er gewählt wurde, hielt er außerdem seine berühmte Rede in West-Berlin. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört. Er sagte damals, ich bin ein Berliner. Ein Satz, der weltweit Schlagzeilen machte. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum genau dieser Satz so viel Schlagzeilen macht. Der Hintergrund ist, dass Berlin eben damals in Ost- und West-Berlin aufgeteilt war. Und der westliche Teil stand unter der Führung der USA und der östliche Teil eben unter der Führung der Sowjetunion. Und so stand Berlin auch ein bisschen symbolisch für diesen Kalten Krieg. Als John F. Kennedy 1963 die Stadt besuchte, wollten deshalb Hunderttausende ihn gerne sehen und hören und er hat natürlich genau das gesagt, was alle hören wollten. Er zeigte den Westberlinern also, dass die USA weiterhin hinter den Menschen in Westberlin standen und genau solche Momente haben ihn eben für viele zu diesem Symbol von Hoffnung gemacht, weshalb damals auch die Trauer um seinen Tod besonders groß war. Aber es lief auch nicht alles gut in seiner Amtszeit. Es gab Konflikte mit Militär und Geheimdiensten und auch privat war nicht alles so perfekt, wie es nach außen wirkte. Kennedy hatte mehrere Affären, zumindest wird ihm das nachgesagt. Und eine der bekanntesten Geschichten betrifft die Schauspielerin Marilyn Monroe, damals eine der größten Hollywood-Stars. 1962 sang sie bei einer Geburtstagsfeier für Kennedy ein sehr berühmtes Happy Birthday, Mr. President und viele fanden diesen Auftritt ziemlich eindeutig. Sie hat das Ganze sehr verführerisch gesungen und die Menschen haben zwischen den Zeilen gelesen, dass da irgendwas zwischen den beiden war. Ob die beiden wirklich eine Affäre hatten, ist bis heute nicht eindeutig bewiesen, aber das Gerücht gehört zu den bekanntesten rund um JFK. Kapitel 5. Der 22. November 1963 in Dallas. 1963 reiste Kennedy durch Texas, um sich für die nächste Wahl zu positionieren. Dallas war politisch schwierig und deswegen war sein Besuch wichtig. Er wollte sich dort den Menschen zeigen und Wähler auf seine Seite ziehen. Am 22. November fuhr er mit Jackie in einer offenen Limousine durch die Stadt. Mit im Wagen saß der damalige Gouverneur von Texas, John Connolly, und seine Frau. Die Stimmung ist eigentlich gut an dem Tag. Viele Menschen standen am Straßenrand, sie winkten und jubelten und haben sich wirklich gefreut, ihn zu sehen. Doch dann um 12.30 Uhr fallen plötzlich Schüsse. 3 Schüsse innerhalb weniger Sekunden. Kennedy wird zuerst im Rücken getroffen und dann tödlich am Kopf. Auch Gouverneur Connolly wird schwer verletzt. Die Limousine rast daraufhin sofort ins Parkland Memorial Hospital. Ärzte versuchen alles, um sein Leben zu retten, aber etwa 30 Minuten später wird Kennedy für tot erklärt. Es gibt von diesem Anschlag Videoaufnahmen, weil natürlich diese ganze Fahrt gefilmt wurde damals vom Fernsehen. Man sieht, wie er von den Kugeln getroffen wird. Ich werde euch dieses Video aber nicht verlinken. Ich muss gestehen, ich habe mich auch gar nicht auf die Suche gemacht. Ich wüsste gar nicht, wo man das jetzt finden würde. Aber er war halt so beliebt und bekannt, dass man das Ganze auch im Fernsehen übertragen hat. Und so haben die Menschen das wirklich auch alle sehen können. Kapitel 6. Der mutmaßliche Täter. Schon kurz nach den Schüssen geriet ein Mann ins Visier der Polizei. Lee Harvey Oswald. Der Grund dafür war, dass mehrere Zeugen beobachtet hatten, wie die Schüsse offenbar aus dem Gebäude kamen, in dem Oswald arbeitete, und zwar dem Schulbuchlager in Dallas. Kurz nach dem Attentat verließ er seinen Arbeitsplatz ungewöhnlich schnell und wenig später erschoss er außerdem einen Polizisten, der ihn kontrollieren wollte. Als Oswald dann kurze Zeit danach in einem Kino festgenommen wurde, verdichtete sich der Verdacht gegen ihn weiter und deshalb galt er bereits wenige Stunden nach dem Attentat als Hauptverdächtiger. Außerdem fanden Ermittler im 6. Stock dieses Schulbuchlagers ein Gewehr und Patronenhülsen in der Nähe eines Fensters, aus dem die Schüsse abgegeben worden sein sollen. Dieses Gewehr konnte später Lee Harvey Oswald zugeordnet werden und auch Fingerabdrücke und Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass er sich kurz zuvor dort aufgehalten hatte. Diese Hinweise verstärken den Verdacht der Ermittler zusätzlich, auch wenn Oswald selbst jede Beteiligung bestritt. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, warum Lee Harvey Oswald auf den Präsidenten geschossen haben soll. Sicher ist nur, er hatte sehr starke politische Überzeugungen. Oswald sympathisierte offen mit kommunistischen Ideen und hatte sogar einige Zeit in der Sowjetunion gelebt. Außerdem unterstützte er öffentlich die Regierung von Kuba unter Fidel Castro. Kuba hatte ja der Sowjetunion erlaubt, Raketen auf Kuba zu stationieren. Das war also ein politischer Gegner der USA im Kalten Krieg. Manche Historiker vermuten deshalb, dass er aus politischen Gründen gehandelt haben könnte. Andere gehen davon aus, dass er vor allem Aufmerksamkeit suchte und sich selbst als bedeutende historische Figur sehen wollte. Da er aber nie vor Gericht aussagen konnte, bleibt sein genaues Motiv bis heute ungeklärt. In den Verhören bestreitet er aber jede Beteiligung und bezeichnet sich selbst als Sündenbock. Für viele wirkt er wie ein rätselhafter und sehr schwer einzuordnender Mann. Doch zu einem Prozess kommt es nie. Nur 2 Tage später wird Oswald bei einem Gefangenentransport selbst erschossen, und zwar auch live und vor laufenden Kameras. Der Täter ist Jack Ruby, ein Nachtclubbesitzer aus Dallas. Jack Ruby sagt später, er habe aus Wut und Trauer gehandelt und wollte der Witwe des Präsidenten einen belastenden Gerichtsprozess ersparen. Dass der mutmaßliche Attentäter selbst so schnell getötet wird, sorgt sofort für neue Fragen. Und es ist einer der Gründe, warum der Fall bis heute so viele Menschen beschäftigt. Denn die Leute sind misstrauisch. Sie fragen sich, ob Oswald eventuell zum Schweigen gebracht werden sollte. Kapitel 7: Die Ermittlungen und offene Fragen. Nach dem Attentat übernimmt der Vizepräsident Lyndon B. Johnson das Amt des Präsidenten unmittelbar. Um die Ereignisse aufzuklären, setzt er eine Untersuchungskommission ein. Das Ergebnis dieser Kommission ist, dass Lee Harvey Oswald tatsächlich allein handelte. Laut dem Bericht gab er 3 Schüsse aus dem Schulbuchlager ab und traf Kennedy tödlich. Besonders diskutiert wurde dabei die sogenannte Single Bullet Theory. Sie besagt, dass eine einzige Kugel sowohl Kennedy als auch den neben ihm sitzenden Gouverneur John Connolly verletzte. Eine Erklärung, die bis heute viele Menschen skeptisch macht. Denn viele sind der Meinung, es müsste mehrere Schüsse gegeben haben. Und zwar von 2 Schützen, die aus unterschiedlichen Positionen geschossen haben. Aber das ist eben nur eine Theorie. Jahre später untersucht ein weiterer Ausschuss des US-Kongresses den Fall. Und der kommt zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich eine Verschwörung gegeben haben könnte. Allerdings ohne klare Beweise und ohne konkrete Täter. Und genau das ist der Punkt. Es gibt Hinweise, Widersprüche und offene Fragen, aber es gibt keine endgültige, für alle überzeugende Antwort. Deshalb kursieren bis heute eben zahlreiche Theorien darüber, was wirklich in Dallas passiert ist. Und an der Stelle möchte ich einmal ganz konkret auf diese Theorien eingehen. Denn bis heute fragen sich viele Menschen, hat wirklich nur ein einzelner Täter hinter dem Attentat auf John Kennedy gesteckt oder war mehr dahinter? Weil der mutmaßliche Täter Lee Harvey Oswald wurde ja selbst nur 2 Tage später erschossen. Deswegen blieb sehr vieles ungeklärt. Es gab nie ein Gerichtsverfahren. Und deshalb entstanden eben schon sehr früh diese Verschwörungstheorien. Die erste Theorie, die besagt, dass es mehrere Schützen gab. Einige Zeugen hatten berichtet, dass sie Schüsse aus unterschiedlichen Richtungen gehört haben. Und viele zweifeln bis heute an dieser sogenannten Single-Bullet-Theory, nachdem Kennedy und Connolly mit der gleichen Kugel getroffen wurden. Beweise für einen zweiten Täter gibt es allerdings nicht. Die zweite Theorie bringt eine Beteiligung von Geheimdiensten wie der CIA oder anderen Kreisen innerhalb der Regierung ins Spiel. Hintergrund sind politische Konflikte während des Kalten Krieges und lange geheim gehaltene Akten. Das hat natürlich misstrauisch gemacht, weil vieles nicht öffentlich gemacht wurde. Aber auch hier konnten keine eindeutigen Beweise gefunden werden. Und eine dritte Theorie bringt die Mafia ins Spiel. Kennedys Bruder Robert Kennedy ging als Justizminister besonders hart gegen organisierte Kriminalität vor. Und der Mann, der Oswald erschoss, der Jack Ruby, der hatte Kontakte zur Unterwelt. Aber trotzdem, auch diese Theorie bleibt unbewiesen. An der Stelle empfehle ich euch einen Film, der heißt JFK Tatort Dallas. Der verarbeitet dieses ganze Thema nochmal neu. In dem Film geht es eben auch darum, dass es vermutlich nicht nur den Einzeltäter Lee Harvey Oswald gegeben hat. Das ist ein super spannender Film, schaut ihn euch wirklich mal an. Kapitel 8: Die Wirkung des Attentats. Nach den Schüssen steht nicht nur die USA, sondern wirklich die ganze Welt unter Schock. Fernsehsender unterbrechen damals ihr Programm und Radios berichten rund um die Uhr und viele Menschen können kaum glauben, was passiert ist. Die Menschen sind wirklich entsetzt. Immer wieder sieht man Bilder von weinenden Menschen auf Straßen, in Büros und vor Schaufenstern mit Fernsehern. Ein Bild brennt sich ganz besonders ins Gedächtnis, und zwar Jacqueline Kennedy in einem rosa Kostüm und noch immer mit dem Blut ihres Mannes darauf neben seinem Sarg. Sie weigert sich am Anfang, sich umzuziehen. Ein stilles, aber sehr eindringliches Zeichen dafür, was geschehen ist. Noch am selben Tag wird Lyndon B. Johnson im Präsidentenflugzeug vereidigt. Die Regierung muss weiter funktionieren und gerade in so einer angespannten Zeit. Doch vielen Menschen ist klar, mit diesem Tag ist mehr zu Ende gegangen als nur eine Präsidentschaft. Und was damit gemeint ist, ist wirklich, dass er so viel Hoffnung verbreitet hat. Er war jung und hat wirklich Themen angepackt, an die sich vorher nie jemand rangetraut hat. Wenn man sich mal die Rassentrennung anschaut, das war für die Amerikaner gang und gäbe, dass die Schwarzen einfach anders behandelt wurden als die Weißen. Und mit ihm wurde das Ganze angetrieben, dass es endlich zu einem Ende dieser Rassentrennung kommt. Kapitel 9: Warum beschäftigt uns JFK bis heute? John F. Kennedy bleibt bis heute eine der faszinierendsten Figuren der modernen Geschichte. Er war kein perfekter Mensch. Er hatte gesundheitliche Probleme, persönliche Schwächen und ein sehr kompliziertes Privatleben. Aber gleichzeitig stand er für etwas, das viele Menschen bewegte. Für Jugend, Aufbruch, Hoffnung in einer sehr unsicheren Zeit. Er war ein charismatischer Präsident auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und dann kam ein plötzliches, gewaltsames Ende vor den Augen der Welt. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum wir uns bis heute mit ihm beschäftigen. Weil hinter der berühmten Figur kein Mythos steckt, sondern eben ein echter Mensch mit Stärken, Fehlern und einer Geschichte, die bis heute Fragen offen lässt. Und auch wenn es um diese Folge um John geht, möchte ich noch kurz erzählen, was aus Jackie geworden ist. Sie hat sich nach dem Attentat zunächst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie wollte ihre beiden Kinder schützen und ihnen ein möglichst normales Leben ermöglichen. Später heiratete sie dann Aristotle Onassis, was damals weltweit für Schlagzeilen sorgte. Nach seinem Tod kehrte sie in die USA zurück und arbeitete viele Jahre als Lektorin in einem Verlag in New York. Dort führte sie ein vergleichsweise ruhigeres Leben, weit weg von der politischen Bühne. Und trotzdem blieb sie für viele Menschen bis zu ihrem Tod in 1994 ein Symbol für Würdigung, Stärke und Eleganz in einer der schwierigsten Situationen der amerikanischen Geschichte. Denn sie hat tatsächlich nach außen hin immer ihr Gesicht gewahrt. Was für eine starke Frau. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich finde die Geschichte nach wie vor wirklich faszinierend. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern und schaut auch mal bei unserem Instagram-Kanal raus. Da gibt es zwischen den Folgen immer mal wieder ein kleines Wissensleckerli. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da habe ich wieder ein ganz tolles Thema für euch dabei. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin.